Die Sehnsucht nach Frieden. Ich habe das Thema nicht ausgesucht, aber mir gefällt sehr gut. Frieden ist ja ein großes Thema dieser Zeit, eine große Frage dieser Zeit. Und gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass Frieden kein philosophisches Thema sein kann, weil sonst wird nichts draus. Von daher diese Frage oder dieses Anliegen, Sehnsucht nach Frieden. Es ist ein schöner Einstieg, weil in uns Menschen diese Sehnsucht zu spüren ist nach Frieden. Natürlich besonders dann, wenn es keinen Frieden gibt oder wenn der Friede irgendwie angekratzt ist oder in Gefahr ist oder gar schon gebrochen ist, dann wächst umso mehr diese Sehnsucht nach Frieden. Und wir wollen heute den Einstieg nehmen mit einer wahren Geschichte aus dem Neuen Testament. Es gibt in dieser Geschichte verschiedene Hauptpersonen. Eine Hauptperson ist ein römischer Hauptmann. Der römische Hauptmann, er war damals zur Zeit des Römischen Reiches, war er unterwegs, war eingesetzt in einem besetzten Land, sicher dafür, um für Ruhe zu sorgen, aber natürlich auch, um die römischen Interessen durchzusetzen. Interessanterweise war dieser römische Hauptmann aber kein, so wie man sich vorstellt, gewalttätiger Mensch, sondern er war fromm, gottesfürchtig samt seinem ganzen Haus, gab dem Volk viel Almosen und betete beständig zu Gott. Also er hat nicht nur dort die römischen Interessen durchgesetzt, sondern er hatte auch ein Herz für das Volk, sogar Almosen für die Armen wahrscheinlich gegeben. Und etwas muss ihn dazu bewegt haben, zu beten. So, er hatte schon etwas in sich. Er war vielleicht, obwohl er beim Militär war, ein Mensch, der auch einen Sinn für Frieden hatte. Er weiß es nicht. Die zweite Hauptperson in dieser Begebenheit ist ein Diener Gottes. Ein Diener Gottes, der einen Auftrag bekommen sollte, aber für diesen Auftrag noch nicht ganz vorbereitet war. Er hatte seine Vorstellungen, wie man Gott dient. Die hatte er sein Leben lang gelernt. Aber es hat sich etwas geändert und das war bei ihm noch nicht so ganz angekommen. Er hatte in sich genaue Gebote und Satzungen, wie ein gutes Leben für Gott aussieht. Er wusste, was man essen darf, was man nicht essen darf. Und das war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Und in Vorbereitung für das, was wir jetzt da lesen wollen, hat er einen Traum gehabt. Und in diesem Traum wurden ihm Speisen angeboten, Tiere zu essen, die für ihn in seinem bisherigen Leben unmöglich waren zu essen. Es war für ihn nicht erlaubt. Es wurde ihm angeboten und er hat dankend abgelehnt. Dann kam das noch einmal, das Angebot, diese Tiere zu essen. Und er hat nochmal abgelehnt, weil es war für ihn so weit weg, davon zu essen. Und just in dem Moment, als dieser Traum vorbei war, diese Erscheinung, kommen Menschen und holen ihn ab zu dem Auftrag, den er bekommen sollte oder den er diesem Tag hatte. Er sollte zu dem römischen Hauptmann hingehen und in sein Haus. Und das hat er dann auch am nächsten Tag gemacht, hat noch ein paar mitgenommen und ist dorthin gegangen. Und dort war schon die Familie des römischen Hauptmanns zusammen. Und dieser römische Hauptmann, er hat ja gerade eben so gelebt, wie es für den Diener Gottes nicht in seiner Vorstellung war. Gell? Er hat dieses Fleisch gegessen, was er nicht essen wollte. Er war von einem anderen Volk. Er war eine Herrschaft, ja, die ihm vielleicht auch nicht so gefallen hat. Auf jeden Fall ist er dort aber im Auftrag Gottes hingegangen. Und der Hauptmann, der hat auch einen Namen. Das ist der Cornelius in Apostelgeschichte 10, Vers 30. Und er sagte, vor 4 Tagen um diese Zeit betete ich zur 9. Stunde in meinem Haus und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem hellen Gewand und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und an deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende darum nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Also, so heißen sie. Petrus, der Diener, Cornelius, der Hauptmann. Petrus ist zu Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Daraufhin sandte ich gleich zu dir und du hast wohl daran getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir also alle hier gegenwärtig vor Gott, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Eine spannende Situation, oder? Also, ich muss ja sagen, mir ging es diese Woche fast ein bisschen ähnlich. Wir sind ja verteilen gegangen in die Stadt und man erlebt da ja auch die eine oder andere Ablehnung oder Desinteresse, wenn man die Einladung verteilt. Manche Leute sind auch ganz in ihrem Schwung vom Feierabend endlich nach Hause oder was einkaufen in der Stadt. Und mit der Zeit denkt man dann, naja, wer hat hier eigentlich Interesse an Frieden heute? Und plötzlich standen 3 junge Männer vor mir und die hatten Interesse. Und ich konnte es gar nicht glauben. Die waren ein bisschen lustig drauf. Ich dachte zuerst, die wollen mich veräppeln. Aber ich habe dann gemerkt, dass sie einen Sinn für Frieden hatten. Und habe dann gedacht, ja, es ist manchmal so, gell? Man ist so ganz in seinem Trott drin. Man ist so in dem, was man sich irgendwo zurechtgelegt hat. Und dann plötzlich steht da jemand, der ist so interessiert an dem, was Gott heute tun will. So ging es dem Petrus wohl auch. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun begreife ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk wird von ihm angenommen, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt. Das Wort, das er den Söhnen Israel gesandt hat, indem er die gute Nachricht des Friedens verkündigen ließ, durch Jesus Christus. Dieser ist Herr über alle. Also, als Jesus auf die Erde kam, hat er ja vieles getan. Ich denke, das wissen wir auch alle. Er hat sein Leben geführt, er hat Wunder getan. Und Petrus sagt hier aber auch, er hat die gute Nachricht des Friedens verkündigt. Evangelium heißt ja gute Nachricht. Das Evangelium ist auch ein Evangelium des Friedens. Das Evangelium will unsere Sehnsucht nach Frieden beantworten. Und wie ist es geschehen? Die gute Nachricht des Friedens wurde verkündigt durch Jesus Christus. Dieser ist Herr über alle. Ihr kennt es, das Wort, das durch ganz Judäa gegangen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, welche Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der ist umhergezogen und hat Gutes getan, alle geheilt, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Lande der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an das Holz gehängt und getötet. Diesen hat Gott am 3. Tag auferweckt und hat ihn sichtbar werden lassen. Nicht allem Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er hat uns befohlen, dem Volk zu verkündigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. So, Petrus kam hier gleich zur Sache. Und ich möchte heute auch als erstes gleich zur Sache kommen. Wenn wir von Frieden reden, vom Evangelium des Friedens, dann geht es um eine Person. Dann geht es um Jesus Christus. Menschlicher Friede wird ja oft mit einem Friedensvertrag geschlossen. Ein Abkommen, in dem verschiedene Interessen ausgeglichen werden. Und der Vertrag soll dazu führen, das Stück Papier, dass wieder Frieden hergestellt ist. Und je nachdem, wie sich die Menschen daran halten, manchmal hält der Friede, manchmal auch nicht. Manchmal ist es auch ein Papiertiger, wie man so schön sagt. Er ist das Papier nicht wert, auf das er geschrieben ist. Aber hier beim Evangelium des Friedens, da geht es nicht um ein Papier, sondern es geht um einen Menschen. Es geht um den Mensch Jesus Christus, der auf die Erde kam, ein ganz normales Leben geführt hat und am Ende ans Kreuz gegangen ist. Der am Kreuz dort die Sünden der ganzen Menschheit getragen hat, die Fehler der ganzen Menschheit, aber auch die Probleme der Menschheit hat er alle mit ans Kreuz genommen, hat dort das beendet und ist gestorben. Ist aber nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden. Er lebt heute. Er ist der Lebendige. Und er ist heute der, der uns einlädt, an diesem Frieden teilzuhaben. Ja, Friede ist eine Person. Wer Frieden möchte, wer wahren Frieden möchte, der muss diese Person, Jesus Christus, kennenlernen. Wir hatten ja am Freitag schon eine Versammlung über den Frieden und dort wurde gesagt, das Problem des Unfriedens oder die Frage des Friedens, die muss gelöst werden an der Wurzel. Das Problem muss von der Wurzel her behandelt werden. Und so hat es Gott auch getan. Er hat nicht nur eine Übereinkunft geschaffen, die wieder für mehr Ruhe sorgen soll oder die größten Konflikte regeln soll, sondern Gott hat eine Lösung geschaffen, die tief ins Innere hineingeht. Ja, die in unser Herz hineingeht. Und das ist ja oft auch, was wir merken, dass Unfriede treibt unser Herz um. Unfriede arbeitet in uns. Unfriede führt uns dazu, dass etwas in uns arbeitet und manchmal sogar kocht. Und dann bei einer Gelegenheit, manchmal dann platzt es auch noch heraus. Dieser Unfriede, der kommt von innen her. Und so wie der Unfriede von innen her kommt, so muss auch der Friede von innen her kommen. Der Friede muss kommen dadurch, dass das Problem in unserem Herzen gelöst und behandelt wird. Das, was uns Mühe macht, Frieden zu haben, dass es bereinigt wird. Und wie ist das möglich? Ja, natürlich, es gibt psychologische Dinge, wie man mit Unruhe im Herzen umgehen kann. Es gibt Meditationsmethoden, die einen vielleicht auch ein bisschen in eine innere Balance versuchen zu bringen. Aber davon sprechen wir heute nicht. Wir reden von etwas viel Grundsätzlicherem. Und das ist ein Friede, der in unser Herz hineinkommt, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und ja, bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einen wichtigen Vers nochmal aufgreifen, der auch am Freitag gesagt wurde, aber es waren wahrscheinlich nicht alle da. Und da steht, wie wir diesen Frieden aufnehmen. Und da Frieden ja eine Person ist, steht hier geschrieben, wie wir Jesus Christus aufnehmen. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also der Name dieser Person ist ein zentrales Element. Jesus Christus. Wer an diesen Namen glaubt, der kann diesen Frieden auch aufnehmen. Jesus heißt auch Retter. Ja, er ist unser Retter. Gott will retten. Und ihn sollen wir aufnehmen, um Frieden in uns aufzunehmen. Um Frieden in unser Herz zu bekommen. Das ist ein wunderbarer Weg. Ein Weg, der für manche zu schwierig scheint und für manche zu einfach. Ja? Manche sagen, was jetzt? Nur glauben? Und das soll was verändern. Ja, genau, das wird was verändern. Wenn du anfängst, zu Jesus Christus zu sprechen, zu ihm sagst, Herr Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben, es wird etwas in deinem Leben verändern. Und für den, dem es zu schwierig erscheint, der kann auch anfangen zu sprechen. Der kann auch sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich der Weg ist, dann hilf mir, diesen Weg zu gehen. Und er wird auch eine Antwort bekommen. In diesem Namen Jesus ist die Errettung. Das ist wunderbar. Das können viele von uns, die hier sind, auch bezeugen. Er rettet. Er hat gerettet und er rettet weiterhin. Alle, die an seinen Namen glauben. Ja, und ich möchte heute Morgen noch ein bisschen weitergehen in Bezug auf das Evangelium des Friedens. Was wir eben besprochen haben, ist wie der Eintritt in diesen Frieden. So wie man durch diese Türe in den Versammlungsraum hineinkommt, so kommt man durch den Glauben an Jesus Christus hinein in das Reich Gottes, in das Reich des Friedens. Und wenn wir in diesen Bereich des Friedens hineingekommen sind, dann hört es nicht auf. Es ist dann nicht so, dass wie vielleicht jemand denken mag, naja, was mache ich jetzt eigentlich? Ich glaube schon, es ist für mich klar, es ist für mich richtig. Ja, ich glaube an Jesus Christus, da bin ich fest überzeugt. Wusste ich schon länger oder vielleicht schon von Kind auf. Es geht noch weiter. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr von diesem Frieden zu bekommen. Vielleicht denkt auch jemand, ja, können alle meine Probleme, all mein Unfrieden, kann das in so einem einfachen Gebet gelöst werden? Ja, tatsächlich muss dieser Friede unser ganzes Leben einnehmen. Und das passiert, das fängt an durch ein Gebet. Es fängt an, indem wir den Frieden, indem wir Jesus Christus aufnehmen. Aber es geht noch weiter. Er möchte, dass dieser Friede in uns wächst. Und vielleicht können wir da noch den einen oder anderen Vers dazu lesen, was die Bibel dazu sagt. Einer wäre in Kolosser 3, 15. Und lasst den Frieden Christi Schiedsrichter sein in euren Herzen, zu welchem auch ihr berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Ja, dieser Friede Christi, der ist wie ein Schiedsrichter. Das, was der Vertrag im Völkerrecht ist, der Friedensvertrag, das ist viel umfassender geregelt dadurch, dass Jesus Christus in uns lebt und in uns ein Schiedsrichter ist. Das größte Problem von einem Friedensvertrag ist ja, dass sich irgendjemand nicht dran hält, gell? Dass irgendein Querkopf wieder anfängt zu schießen oder irgendwo doch wieder eine Bombe hochgeht oder irgendetwas diesen Frieden unterminiert und es macht diesen Friedensvertrag problematisch. Aber der Friede, den wir in Jesus Christus haben, der kommt in unser Herz hinein, kommt als eine Person und diese Person ist wie ein Schiedsrichter. Wir können weiter zu ihm kommen und sagen, Herr, sei dieser Schiedsrichter in mir. Ja, vielleicht gibt es etwas, was wieder in uns hochkocht. Da ist jemand, der ärgert uns immer wieder, der sagt immer wieder das Gleiche, was uns ärgert. Oder vielleicht zu Hause, der macht immer wieder das Gleiche, lässt immer wieder was liegen, vergisst immer sein Geschirr in den Geschirrspüler zu stellen. Das kann einen manchmal ganz schön ärgern. Gell? Das erste Mal ist noch okay, das zweite Mal, naja, das hundertste Mal denkst du, es gibt's doch nicht. Und es kocht. Ja, was willst du machen? Was willst du machen? Wir haben Jesus Christus, wir haben den Schiedsrichter für unser Herz. Ja, er will uns in den Frieden hineinbringen, auch wenn da was ist, was den Frieden torpediert, was den Frieden untergräbt. Er will der Schiedsrichter sein. Und wenn wir zu ihm kommen, gibt's wieder Frieden. Zuerst innerlich und dann auch ja in der Situation, in der wir sind. Und vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu Epheserbrief. Da ist es nochmal sehr explizit benannt, dass Jesus Christus selber der Friede ist. Epheser 2, Vers 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und die trennende Mauer niedergerissen hat, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft, indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat, um in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat als Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr ferne wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. Amen. Ja, der Herr selber ist unser Friede. Und er hat aus beiden eins gemacht. Und dieses Beide steht für vieles. Im Neuen Testament sehen wir oft, dass es zwei Bereiche gibt oder zwei Menschen. Korintherbrief sagt das, gell? Der geistliche Mensch und der seelische Mensch. Oder der geistliche Mensch und der fleischliche Mensch. Also diese beiden Menschen, auch Juden und Griechen, oder wie wir vorher in dem Bericht gelesen haben, auch Juden und Römer. Es wurde beides durch das Kreuz gelöst. Wir wurden beide mit ans Kreuz genommen und durch ein neues Leben, das sie haben, durch die Wirkung des Kreuzes wurde Frieden geschafft, gell? So sehr, dass die zwei zu einem neuen Menschen geschafft wurden und Friede gemacht ist. Das ist schon eine sehr durchgreifende Maßnahme, oder? Also jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass zwei irgendwo miteinander klarkommen, sondern diese zwei sinnbildlichen Menschen, die wurden zu einem neuen Menschen geschaffen. Und deswegen musste Gott auch so einen grundlegenden Weg gehen. Ja. Er musste ein neues Leben in uns geben, alle, die wollen, alle, die es aufnehmen. Und er musste uns auch alle mit ans Kreuz nehmen, dass aus diesen beiden ein neuer Mensch hervorkommt. Und dann sagte er sogar, die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Ja, was ist denn jetzt dieser eine Leib? Was ist der eine Leib, in dem wir versöhnt werden, in dem wir versöhnt sind? Was meint die Bibel mit dem Leib? Ist es ein Christusbild, was man sich an die Wand hängt? Oder was ist der Leib? Die Bibel spricht ja auch von dem Leib Christi. Ja, was meint die Bibel, wenn sie von dem Leib spricht? Der Leib, wenn wir Epheser lesen, sehen wir, sein Leib ist die Gemeinde. So in der Gemeinde Jesu Christi werden wir in eins versöhnt. Da ist grundlegend etwas Neues geschaffen worden, ganz von vorne. Ein neuer Mensch. Und das ist auch der einzige Weg, wie es dauerhaft Frieden geben kann. In dieser Einheit, die geschaffen wurde am Kreuz. Durch das er die Feindschaft getötet hat. Also die Feindschaft, ja was ist die Feindschaft eigentlich? Letzten Endes ist die Feindschaft auch alles, was zu Unfrieden führt. unser Temperament, unsere Ecken und Kanten, unsere Nationalitäten auch natürlich, unsere Kultur, wie man Dinge macht, wie man Dinge nicht macht, was richtig ist, was falsch ist, was sich gehört, was sich nicht gehört. All diese menschlichen, kleinen und großen Satzungen, die sind dort beendet und wir sind ein neuer Mensch. Und in diesem neuen Mensch gilt das Gesetz des Geistes, des Lebens und damit natürlich auch alles, was hier im Wort steht, das Wort der Wahrheit. Und es ist etwas ganz Neues. Es ist wunderbar. Durch das Kreuz wird das Alte beendet. Ja, und immer wenn etwas diesen Frieden stören will, ist es auch eine Erinnerung dran, zu unserem Schiedsrichter zu kommen. Ihm zu sagen, Herr, stifte du Frieden. Herr, schaffe Frieden. Zuallererst in mir. Das, was mich aufwühlt, Herr, schaffe Frieden. Das, was mein Gegenüber aufwühlt, Herr, schaffe auch in ihm oder in ihr Frieden. Und dann können wir auch mit viel Freimut bezeugen, Herr, du hast ja schon alle Feindschaft getötet. Herr, du hast damals vor 2000 Jahren alles beendet. Vers 17, und er kam und hat als Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr ferne wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einen Geist zum Vater. Ein sehr wichtiges Element des Friedens. Er spricht hier von Menschen, die nahe waren. Vielleicht der Petrus in unserem Beispiel vorher, der war vielleicht recht nahe. Er hat ja auch mit Jesus auf dieser Erde gelebt und vieles gesehen. Und auch die, die ferne waren, so wie vielleicht der Cornelius, der aus einer anderen Nation kam, aus einem anderen Kulturkreis und dadurch auch von ferne kam. Aber es ist kein Problem mehr, ob jemand nahe war oder ferne war. Heute haben in Jesus Christus beide den Zugang in einem Geist zum Vater. Das ist auch eigentlich die Aufgabe, was den Frieden anbelangt, dass alle reichlich Zugang nehmen zu Gott, dem Vater. Ja, dieser Friede, er will geübt werden, eingeübt werden, er will festgehalten, er will hochgehalten werden, indem wir gemeinsam zu Gott kommen. Deswegen sind in der Gemeinde auch Versammlungen von großer Bedeutung oder Gemeinschaft, sei es zu zweit, zu dritt oder ein Haushalt oder eine Hausversammlung. Aber immer wieder dieses Kommen zum Vater, dieses Vorwärtskommen im Geist, dieses Festhalten an ihm, der den Frieden geschaffen hat. Der Friede wird auch manchmal angegriffen sein. Ja, manchmal ist jemand gereizt, manchmal lässt sich jemand reizen, manchmal ist jemand beeinflusst, manchmal, woher auch immer es kommt. Aber der Herr möchte Friedensstifter haben. Das wollte ich noch lesen. Ein bekannter Vers, aber in diesem Zusammenhang auch ein sehr schöner Vers. Das ist der Bergpredigt aus der sogenannten Matthäus 5, Vers 9. Da steht, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes sein. Ist das nicht wunderbar? Da ist jemand, der stiftet Frieden. Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen altes Deutsch, aber ich habe gehört, es gibt heutzutage Leute, die eine Stiftung gründen. Gar nicht so altbacken, man kann sein Vermögen, auch ein kleines, in eine Stiftung geben und dadurch Gutes wirken. Also das heißt, man gibt das, was man hat, was einem wichtig ist, das stiftet man dafür, um etwas Positives zu wirken. Und so können wir auch Frieden stiften. Natürlich nicht mit menschlichen Mitteln, nicht mit einem Friedensvertrag oder neuen Satzungen, das ist ja klar. aber mit diesem Anliegen, Frieden zu bringen. Ja, auch mit diesem Anliegen, Dinge zu lassen, die den Frieden stören. Das ist ein Vorrecht von uns Gläubigen, dass wir Dinge, die Unfrieden schaffen, lassen können. Dass wir es ans Kreuz geben können, sagen, Herr, ich würde jetzt gern auch eins draufsetzen, aber Herr, ich geb's dir. Ich komme zu dir, ich bin mit dir gekreuzigt und ich will jetzt dir leben. Oder auch etwas, was den Frieden fördert, gell? Was den Geist stärkt, bringen. Es ist so wunderbar, wenn wir viele Friedensstifter und letzten Endes, wenn wir alle Friedensstifter sind im Gemeindeleben, wir alle dieses Anliegen haben, dass der Friede da ist, dass er von nichts gestört wird, sondern dass er wächst und zunimmt. Lob den Herrn für den Frieden, den er uns gibt. Vielleicht können wir noch ein bisschen gemeinsam zusammentragen. Zum einen über den Frieden, den er uns persönlich gibt, indem wir an ihn glauben. Und zum anderen aber auch über den Frieden, den wir haben in seinem Leib, in der Gemeinde. Der Gemeinde wird der Herr wahren Frieden geben. Lob den Herrn.
So gut, dass wir einen einfachen Weg haben, Anteil an diesem Frieden zu bekommen. Das ist nicht irgendein Vertrag oder irgendeine Satzung oder eine Lebensregel oder ein gewisses Verhalten oder irgendeine innere Einstellung. Na, das ist alles im Bereich der Seele. Aber wir haben Jesus Christus selbst, der unser Friede ist. Er als eine lebendige Person, er wohnt in mir und er ist dieser Friede, der Garant dieses Friedens, ja, der Herr des Friedens, wie die Bibel auch sagt. Und diesen Herrn, wie können wir ihn bekommen? Indem wir einfach unser Herz öffnen und zu ihm sagen, Herr Jesus, komm du in mein Herz hinein. Das braucht nicht viel, sondern es reicht, wenn ich das von ganzem Herzen einfach dem Herrn sage, Herr Jesus, komm du in mich hinein. Und dann habe ich ihn als meinen Frieden und nicht nur als meinen Frieden, sondern auch als mein Leben, als meine Gottessohnschaft. Dann habe ich diesen ganzen wunderbaren Jesus Christus als meinen Anteil. Wir machen es halt oft kompliziert und denken, ich muss erst viele Bußübungen machen, um das zu bekommen. Sicher, wir brauchen eine Buße, brauchen eine Wendung, weg vom Alten, hin zum Neuen. Aber wenn wir denken an diesen Schächer oder Verbrecher, der mit Jesus am Kreuz hing, was hat er gesagt zu Jesus? Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles, was er gesagt hat, von Herzen natürlich. Gut, davor hat er noch gesagt, ja, wir sind hier zu Recht in diesem Urteil. Er hat erkannt, dass er ein Sünder ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist so klar und so einfach. Lass uns einfach so ihn aufnehmen, diesen wunderbaren Herrn, der unser Friede ist. Und sagen zu ihm, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Amen.
Das ist ja immer wieder neu eine Übung, den Frieden zu bewahren. Denn unser Friede ist angefochten, auch wenn Jesus schon als unser Friede in unserem Herzen ist. Ja, das ist keine Sicherheit, dass es so garantiert immer im Frieden abläuft. Wir haben eine Vielzahl von Friedenskillern in unserem Leben, unter anderem unser altes Selbst, unser altes Fleisch, was uns immer wieder Probleme macht. Unsere Gedanken, viele Friedenskiller sind in uns selber. Und dann natürlich auch in unserer Umgebung. Ja, ein falsches Wort, ein falscher Blick und schon ist mein Friede gestört. Wir sind ja auch so sensibel. Ich tröste euch, ihr könnt sensibel sein, ihr sollt sensibel sein. Aber wie eben schon angedeutet, es gibt immer wieder Und das ist ja auch in diesem Zusammenhang in Epheser 2 deutlich gesagt, was der Weg ist. Wir alle haben den freien Zugang zu Gott, den freien Zugang zum Herrn, den freien Zugang zu diesem Friedensherrn. Wir reden ja schon seit einiger Zeit über den Frieden, und dann ist mir in dieser Zeit auch bewusst geworden, du bist schon so lang Christ und da hast du ja noch gar keinen Frieden. Da hast du noch keinen Frieden. Da hast du noch keinen Frieden. Und dann habe ich mich besonders um diesen Frieden bemüht, auch um das Bewusstsein, das Gefühl des Friedens. Nicht, dass ich einfach mein Gewissen beiseite geschoben hätte. Nein, das nicht. Nein, ich bin vorwärts gegangen zu Christus und habe diesen Herrn berührt. Ja. Der Herr sagt in Johannes 14, Vers 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Also, was ihr schon als Frieden habt, das lässt er uns. Aber er gibt seinen Frieden. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Die Welt gibt auch irgendeinen Frieden oder bietet an, denn auch die Welt erkennt, dass diese Menschen ohne Frieden sind. Viele Psychologen verdienen ihr Geld damit. Viele Sekten machen ihr Geld damit. Aber der Herr sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Was ist dieser andere Friede? Und das sollen wir auch den Menschen sagen. Der andere Friede, das ist eine Person. Das ist kein Friedensvertrag, das ist kein Papier, das ist eine Person. Ich muss es nochmal sagen, wir müssen zum Herrn. Je mehr wir zum Herrn kommen, desto mehr Frieden haben wir auch. Jesaja sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Aber je mehr Gott, je mehr Christus, je mehr wir zu ihm kommen, desto mehr Frieden haben wir. Aber es liegt eben an uns. Wir müssen dafür sorgen, dass wir zum Herrn kommen. Ja? Zwei Kapitel weiter in Johannes 16, Vers 33 sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Schade, dass der Herr Jesus nicht mehr leiblich unter uns ist. Dann könnte er zu jedem von uns reden. Aber lobt den Herrn, wir haben das Wort hier. Das Wort des Lebens. Das ist ein Wort, was von ihm geredet wurde, durch Menschen. Wir haben dieses Wort, das müssen wir reichlich lesen. Dann haben wir Frieden. Ich habe schon oft nachts wach gelegen. Und weil ich auch nicht mehr geduldig war, bin ich aufgestanden und habe das Wort vorgenommen, den Herrn gesucht, im Wort gebetet. Und dann hatte ich Frieden. Bin wieder ins Bett gegangen, habe weiter geschlafen. Das ist eine praktische Übung, zum Herrn zu kommen. Wo immer und wie immer ich Unruhe habe, oftmals machen uns kleine Füchse viel Not, kleine Füchse, Kleinigkeiten. Aber die sollen wir fangen, denn die zerstören den Weinberg. Die zerstören auch meinen Glauben in den Herrn, meine Ruhe, meinen Frieden. Paulus sagt, jagt dem Frieden nach. Jagt dem Frieden nach, nur dem Frieden. Das müssen wir uns einfach mal vor Augen führen und bewusst machen. Ich brauche Frieden, insbesondere als Christ brauche ich Frieden. Und noch mehr als die Gemeinde. Ich bin überzeugt, die Gemeinde ist ein neuer Mensch. Da ist Frieden. Ein anderer Frieden als die Welt. Die Welt hat auch ihre Vereine und ihre Interessengruppen. Aber bei uns ist der Herr unser Friede. Die beste Qualität des Friedens. Die einzige, die wirklich hilft, lobe den Herrn. Such den Frieden. Wirklich, das ist ein Appell an uns alle. Wir brauchen den Frieden. Petrus fängt seine beiden Briefe an. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Paulus fängt auch oft so an und schließt oft auch mit Gnade und Friede. Aber Petrus sagt, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Also es gibt noch was. Es gibt noch was zu tun. Es gibt noch mehr als das, was wir bisher erfahren haben. Und das wollen wir doch anstreben. Wir wollen doch vorangehen, nicht stehen bleiben. Wir stehen im Glauben, ja, aber wir wollen auch vorangehen.